Montagsgespräch. Und in unserem Montagsgespräch Malo Vidal, der die Transition Town Initiative Erfurt gegründet hat. Und das ist ja, der Name ist ja schon exotisch und toll. Ich grüße dich, Malo. Hallo.
Hallo.
Hallo. Malo Vidal klingt irgendwie wie ein Künstlername, ist aber dein echter Name.
Ist mein echter Name.
Wo kommt es denn her?
Der Name ursprünglich ist keltisch und kommt von der Stadt Saint-Malo, die irgendwie keltischen Ursprung hat in ihrer Entstehung. Ich selbst bin halb Franzose, halb Deutscher. Mein Vater ist Franzose. Ich bin die ersten Jahre dort aufgewachsen und so kam dieser Name zustande.
Und du kannst auch noch, also Französisch ist auch deine zweite oder deine erste Muttersprache. Wie würdest du das sagen?
Von Qualitäten her, die Vatersprache, genau. Von Qualitäten her ist es die zweite. Also ich kann es gut, aber auch nicht so perfekt, weil ich einfach die ersten 5 Jahre dort gelebt habe, aber eben danach nicht mehr. Danach in Deutschland und immer mal für Perioden dort. Aber mein Deutsch ist schon sehr viel besser als mein Französisch.
Du hast von 81 bis 85, du bist ja 80 geboren, hast du als kleiner Junge in Frankreich gelebt. Was,
genau.
was ist da an Erinnerungen noch übrig?
Erstmal nicht so viel. Was irgendwie übrig ist, ist, dass die Gegend einfach nur unheimlich schöne war. Und
wo war das?
Das ist, die Stadt nennt sich Figeac. Das ist eine kleine Stadt in der Region oder im Département du Lot. Das ist nördlich von Toulouse. 10.000 Einwohner, die Stadt aber ziemlich belebt, weil das sozusagen, das ist ein Departement, was sehr wenig Einwohner hat und dementsprechend sind die zwei wichtigsten Städte, haben 20 und 10.000 Einwohner, Cahors und Figeac, und da war viel Leben, obwohl es sehr klein war und sehr, sehr familiär auf eine Art. Und im Nachhinein, das, was übrig bleibt, ist ein großer Innenhof zum Beispiel, wo ich Fahrradfahren gelernt habe und solche Sachen, der längst nicht so groß war, wie ich das in meiner Erinnerung habe, wie das so oft ist, wenn man dann später hinkommt.
Ja. Und kannst du die Euphorie der Franzosen nachvollziehen, wenn du jetzt in Paris auf dem großen Platz die Siegesfeiern siehst, der sozialistische Präsident, und dass da also so Emotionen dabei sind, obwohl die Politik sich ja im Großen wahrscheinlich nicht ändern wird, weil die Rahmenbedingungen ja doch heftig sind von außen. Kannst du nachvollziehen, dass die Franzosen so feiern, dass wenn ein neuer Präsident gewählt wird?
Ja, an der Stelle jetzt ja, weil es, also zum einen, ich weiß gar nicht nach seit wie vielen Jahren, aber zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein sozialistischer Präsident. Und zum anderen war Sarkozy für viele schon auch eine Hassfigur. Also das ist in seinem Auftreten, aber auch in seiner Politik an vielen Stellen mit ganz, ganz viel Emotionen verbunden in Frankreich. Und ich kenne es nur aus meiner, ich habe einen Teil meiner Familie lebt wieder in Frankreich, meine Schwester wie auch mein Vater. Und was ich da mitbekomme, wie die Emotionen da irgendwie aufkochen, wenn das Thema Sarkozy aufkommt. Also meine Schwester hat irgendwann mal gesagt, wenn er gewählt wird, ziehe ich wieder aus Frankreich. Und das hat sie dann nicht durchgezogen, wie es so oft ist. Aber einfach viel in der Sozialpolitik, was irgendwie ziemlich bergab gegangen ist. Und an sich, wie er sich einfach auch als Mensch darstellt, ich glaube, so jemanden möchte man nicht als Präsident haben, wenn man eben nicht politisch seiner Meinung ist.
Also, aber der ist halt doch so ein Glamour-Faktor mit seiner Frau und er gibt sich aber so als der coole Typ, ist er aber nicht wirklich?
Naja, das kriegt er ganz gut hin, den coolen Typen nach außen zu kehren, aber ich weiß nicht, ich würde ihn schon fast in so eine Richtung Berlusconi bringen, der irgendwie so eine medientechnisch gut unterwegs ist, genau weiß, wie er sich dazu verhalten hat, aber hinterrücks einfach das Land auf eine Art und Weise lenkt, was grenzwertig ist und eben auch so ein Machtbedürfnis hat, was, glaube ich, einfach sehr problematisch ist. Also eigentlich, in meinen Augen, dürften solche Menschen nicht Präsidenten sein. Wenn man nur aus einem Ansehen heraus und aus einem Machtwillen heraus irgendwie Präsident ist, sieht man ja auch ein bisschen daran, was hat er jetzt angekündigt. Jetzt hat er irgendwie seinen Rücktritt aus der Politik angekündigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich nicht Präsident bin, dann habe ich auch keine Lust mehr mitzumachen, sozusagen. Das zeichnet für mich so ein bisschen dieses Bild von Sarkozy.
Also da ist eine große Erleichterung und Sarkozy war die Hassfigur nicht nur der Linken?
Ich denke nicht nur der Linken. Ich glaube, dass auch er im Lager der Mitte viele Menschen waren, die irgendwie Schwierigkeiten mit ihm hatten. Es war ja gut, vor ein paar Jahren hat er es nochmal geschafft irgendwie. Daher, jetzt auch, war es ja auch nicht so eindeutig. Ne? Was habe ich gehört? Irgendwie 51,6 oder sowas. Das ist alles nicht die Welt, der Unterschied. Aber ja, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach froh sind, dass er weg ist.
Malo Vidal bei uns im Montagsgespräch, und natürlich bist du nicht der Reporter für die oder der Einschätzer für die Wahl in Frankreich, sondern wir wollen ja nach Erfurt gehen. Du hast ja die Transition Town Initiative Erfurt mitgegründet. Mhm. Du bist seit wann in Erfurt?
Ich bin in Erfurt seit 2007, Ende 2007.
Und du studierst aber noch in Jena?
Ich studiere jetzt in Jena. Ich habe in Erfurt erstmal studiert, einen Bachelor in Erziehungswissenschaft und Philosophie bis 2011. Und jetzt seit letzten Herbst habe ich in Jena angefangen, genau.
Und da machst du Bildung, Kultur, Anthropologie im Master.
Richtig.
Das ist ja eine spezielle Mischung, wieso gerade Bildung, Kultur, Anthropologie? Hast du dir das selbst zusammengestellt, oder?
Nee, leider nicht. Das geht ja in unserem Bildungssystem eher schlecht.
Ach stimmt, der geht ja nicht mehr.
Da geht wenig an selbst zusammenstellen, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Nee, das ist, also ich habe einfach ziemlich breit nach Mastern gesucht. Auf der anderen Seite war für mich klar, dass wenn möglich ich in der Region bleiben will, weil ich hier einfach auch familiär ganz gut verankert bin mittlerweile. Das war für mich der einzige Master, der in Frage kam, weil er zum einen hermeneutisch rangeht, also irgendwie mehr gucken will, wie ist auch Kultur geworden, dass daraus ein Bildungsverständnis entsteht, was nicht nur irgendwie Erziehung, also jetzt mal sehr verkürzt irgendwie Drill und den Menschen dahin führen, wo ich das als Erwachsener hin will, sondern ja eher aus einem ganzheitlichen Verständnis heraus sich Themen anschaut, sich Geschichte, Gesellschaft anschaut und eben das Thema Bildung steht vorne, weil es sozusagen schon eine erziehungswissenschaftliche Perspektive ist, aber einfach ja über die Kulturwissenschaft, über die Soziologie, über die Literaturwissenschaft irgendwie verschiedene Richtungen nimmt, um sich diesem Thema zu nähern. Und das finde ich sehr spannend.
Ja. Und das ist ja im Grunde auch der Ansatz für eine Transition Town Initiative, dass es einen kulturellen Wandel geben muss, wenn ich das richtig verstehe, wo es nicht nur um ökonomische Verhältnisse geht, sondern wie wir leben, wie wir miteinander umgehen. Das hat soziologische Aspekte. Das fängt ganz tief in uns an, dieser Wandel. Sehe ich das richtig?
Ja, ich glaube, die Verzweigung habe ich noch gar nicht gemacht, aber das würde ich auch so empfinden. Also für mich ist auch das wahrscheinlich der Grund, warum ich mich mit Transition Town verbinden konnte. Ich glaube, ich habe eigentlich ein Problem damit, mich irgendeiner Organisation oder irgendeinem Label unterzustellen sozusagen. Auch parteipolitisch könnte ich mich nicht binden. Transition Town ist eben, wie du sagst, dieser Versuch, einfach einen Lebenswandel zu schaffen, der aber wirklich irgendwo bei der Kultur beginnt und bei der Art, wie wir miteinander zusammenleben, wie wir mit Ressourcen umgehen, aber eben auch, wie wir die Menschen in unserer Stadt bilden, um überhaupt gemeinsam so eine Schlagrichtung entwickeln zu können. Ja, da hat einfach Transition Town einen sehr eigenen Ansatz, den ich sehr spannend finde.
Jetzt haben wir das so oft gesagt, Transition Town. Erklär uns doch nochmal, was ist Transition Town? Was bedeutet Transition und woher kommt diese Idee und diese Initiative?
Transition selbst würde ich als sowas wie Übergang oder so übersetzen. Das heißt irgendwie Stadt im Übergang. Im Deutschen wird meist Stadt im Wandel genutzt. Also es geht irgendwie darum, eine Stadt langsam in die Richtung zu bringen, dass sie eine größere Selbstversorgung oder eine größere Autonomie irgendwie erreicht, um sich auch auf gewisse Krisen einfach einstellen zu können. Also die Bewegung ist entstanden, die Jahreszahlen kenne ich nicht ganz genau, ich würde sagen Anfang der 2000er Jahre, besonders durch einen Menschen beeinflusst, der Rob Hopkins heißt. Und der Gedanke ist dort gewesen, eben wir sind in einer Zeit, wo die Ressourcen irgendwie schwinden, wo sowas wie Peak Oil, also das Ölfördermaximum, bald erreicht zu sein scheint, vielleicht auch schon erreicht wurde, das ist nicht so ganz klar. Und irgendwie müssen wir eigentlich gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich einen Wandel auf die Reihe kriegen und irgendwie ein Stück weit wegkommen von dem Verbrauch von Öl für eben nicht nur Energie, sondern auch Mobilität, aber ja eben auch alle möglichen Produkte. Also wo drin ist kein Plastik, sogar unsere Kleidung ist ja zum Großteil aus Plastik, aus Öl, weil Plastik ne, aus Öl produziert wird. Und das ist so der Grundgedanke der Transition Town, einfach eine größere Autonomie in der Produktivität.
Also eine Unabhängigkeit, die wird ja schwierig werden, gerade energetisch, transporttechnisch, versorgungstechnisch. Aber es geht ja auch um, wenn ich das richtig verstehe, um einen Lebenswandel, um einen Kulturwandel. Eigentlich eine heftige Aufgabe, oder?
Ja, so heftig, dass ich glaube, wir alle, die solche Wege versuchen, immer wieder mal irgendwie ganz schön deprimiert auch sind, weil es eine extrem schwierige Aufgabe ist. Wo fängt man an, einen Lebenswandel erstmal nicht nur zu kritisieren, sondern auch einen neuen irgendwie zu leben, wenn die gesamte Gesellschaft auf diesem Lebenswandel basiert und auch unsere gesamte Form von Produktivität, von Arbeit darauf basiert, dass wir irgendwie einen Güterwohlstand zu erreichen versuchen. Und dadurch, wo setzt man an? Also da merke ich immer wieder, eigentlich setzt man schon oder könnte man stark bei der Bildung ansetzen, aber auch da Bildungsreformen wurden nie wirklich durchgezogen und deswegen vielleicht noch kurz zu diesem Transition Town Gedanken. Die Idee ist, wir können nicht abwarten, dass irgendwie das politisch national oder irgendwie Europa auf Europaebene oder sogar auf Weltebene entschlossen wird und beschlossen wird und vorangetrieben wird. Deswegen ist der Gedanke, wir fangen einfach im Kleinen an. Und das kann ganz klein sein mit eben, was jetzt unser erster Erfolg sozusagen war, ist dieser gemeinsame Garten bei den Malzwerken. Das ist erstmal ein ganz kleiner Schritt. Ne? Irgendwie im Großen betrachtet macht das ja nichts aus. Aber dort kann einfach eine kleine Bewegung entstehen von Menschen, die Lust haben, diesen auf der einen Seite diesen Wandel von Selbstversorgung ein Stück weit hinzukriegen und auf der anderen Seite sich Räume zu schaffen, wo eben ein gemeinsames, ein anderes gemeinsames Zusammenleben möglich ist. Und das ist das, was es für mich so spannend macht, ist eben nicht, okay, wir, da sind Krisen und wir müssen mit denen umgehen lernen und deswegen tun wir jetzt ganz schnell was. Das hat es auch, aber es hat eben auch ganz stark so einen Lebenslustcharakter dahinter.
Wir wollen Lebenslust, also da die Leute, die Lust haben, auch zu zeigen, das kann Spaß machen, es kann lustig sein, wir sind nicht die verbissenen Politaktivisten, die jetzt sehr ideologisch und holzhammermäßig ankommen, sagen, du musst dein Leben ändern, es geht nicht so weiter, der Zusammenbruch steht bevor, selbst wenn das so ist. Das wird nicht helfen, da geht es auch sozusagen zu zeigen, dass das auch nicht unbedingt mit einem Verlust, sondern eher mit einem, ja, mit was verbunden sein kann, was auch bereichert?
Genau. Ich glaube, ich für mich glaube, dass ganz viel, also die Frage ist, was ist Verlust, was ist Gewinn? Wenn ich irgendwie nur auf die Güter schaue, nur auf den Wohlstand der Güter schaue, dann wird in meinen Augen zwangsläufig in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein Verlust stattfinden. Ich sagte, das heißt ja auch, die neue Generation ist die erste, die sozusagen weniger haben wird in unserer Gesellschaft als die vorige. Das ist, glaube ich, zwangsläufig. Ich persönlich würde das gar nicht so sehr als Verlust empfinden. Also da gibt es ja auch Theoretiker, die sagen irgendwie, das kann ein Gewinn sein, weil dann haben wir auf einmal wieder mehr Zeit. Und ich würde auch gerne diesen Güterwohlstandsgedanken, das heißt für mich nicht Wohlstand. Also Güterwohlstand ist ein Teil von Wohlstand und ein anderer Teil ist eben zum Beispiel, Dirk Messner bezeichnet das als Zeit- und Beziehungswohlstand. Und dadurch, in meinen Augen, wenn ich weniger arbeiten muss, weil viel weniger Arbeit da ist, also die irgendwie anders verteilt werden würde und dadurch vielleicht weniger Geld habe und mir weniger Güter leisten kann, auf der anderen Seite aber mehr Zeit für mich habe, dann kann ich auch mehr Zeit entweder für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde oder wen auch immer aufbringen und dadurch auch sowas wie einen Beziehungswohlstand entwickeln. Das geht natürlich nur zusammen, wenn erstmal überhaupt Menschen da sind, mit denen ich das Leben will. Weil irgendwie nur alleine zu Hause sitzen und ganz viel Zeit haben, wissen wir vielleicht alle, ist nicht so schön. Daher braucht es irgendwie Räume des Austausches. Und ich glaube, da kann auch Transition Town irgendwie ansetzen, Räume zu schaffen, sei es eben so eine Freifläche, wo man gemeinsam wirtschaftet, wo man gemeinsam was anpflanzt, auch gemeinsam dadurch irgendwie Erfolgs-, aber auch Misserfolgserlebnisse hat, die man gemeinsam durchstreitet. Und oder andere Formen des Tauschens, des Schenkens, des was auch immer, was irgendwie eine Verbindung zwischen den Menschen schafft und dadurch eine andere Form von Wohlstand entwickeln kann.
Das sind ja Ideen, die schon umgesetzt worden sind, nicht nur in Erfurt, also Selbstversorgung, Solaranlagen, Bürgerkraftwerke, Tauschringe, dass sozusagen dann das Geld nicht mehr die Rolle spielt, sondern Güter getauscht werden, das geht sicher nur im Kleinen. Sind das alles Ideen, die ihr auch habt?
Ja, die schweben so im Raum. Das, was eben schwierig ist, ist, wo setze ich an und welche Ideen setze ich um? Also da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Gibt ja mittlerweile wirklich eine Riesenbewegung. Ich glaube, bei über 1800 Initiativen weltweit. Also da ist schon richtig was im Gange und es gibt einzelne Städte, die da auch sehr, sehr weit sind. Wir selbst sind momentan, also dieser Garten war noch irgendwie was leichter zu manifestieren war. Ne? Da kann man sich leichter drauf einigen und sagen, gut, hier, wir suchen nach Brachflächen. Das hat dann auch wirklich sehr gut geklappt. Also es hätte, glaube ich, in anderen Städten oder auch mit anderen Menschen vielleicht irgendwie nicht so schnell hingehauen, so eine große Brachfläche auch für einen, offiziell ist es gepachtet, aber das ist irgendwie so ein Freundschaftsdeal.
Das ist
so
ein Euro. Wo ist das nochmal, an den Malzwerken?
An den Malzwerken, nördlich beim Nordbahnhof. Ich kann leider die Adresse jetzt gar nicht genau, aber es ist ja mittlerweile auch eine Kooperation, also teilweise wird man den Garten unter dem interkulturellen Garten finden, weil eben sich die Gruppe aus der Transition Town, die jetzt dieses urbane Gärtnern irgendwie stark machen wollte und die diese Brachfläche gefunden hat, sich verbunden hat mit dem Verein für ökologische Ökonomie, heißt er, glaube ich. Ökonomie durch Ökologie, so.
Also ich mache einen Link auf die Seite von euch, da kann man das also mal nachlesen, wenn du jetzt nicht mit allem so sattelfest bist. Denn du bist ja nicht in allen, es sind ja viele kleine Gruppen, bist du nicht in allen mit drin. Du bist ja nur ein Teil, du kümmerst dich um den politischen Aspekt. Beim Gärtnern bist du nicht so fest dabei.
Genau, ich würde gerne, aber für mich ist die Brachfläche zu weit weg. Ich wohne ganz im Süden, die Brachfläche ist ganz im Norden. Da ich nicht mit dem Auto dahin fahren wollen würde, was eben ja auch diesem Gedanken nicht entsprechen würde, muss ich da mal wahrscheinlich noch warten, bis wir irgendwie im Süden eine Brachfläche fit gemacht haben. Aber deswegen, genau, ich bin eher bei politischen Aktionen dabei, bei Öffentlichkeitsarbeit und in der Gruppe intern zu versuchen, Moderationselemente einzubringen, beziehungsweise überhaupt diese sehr, sehr heterogene Gruppe. Und das ist auch eine der enormen Herausforderungen dieser Transition Town Bewegung. Wir sind eine Gruppe von Menschen zwischen 18 und 70 und die Erfahrungshintergründe sind unglaublich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben viel Erfahrung in Gruppen und es gibt andere, die haben sehr wenig und dementsprechend gibt es noch nicht so sehr so eine gemeinsame Gesprächskultur oder so.
Aber was haben die alle gemeinsam? Die wollen was ändern?
Die wollen die Stadt, in der sie leben, ein Stück weit grüner machen. Das ist, glaube ich, für viele das Bedürfnis. Also zum Beispiel eine Sache, die wir uns unheimlich gut vorstellen könnten, die noch ziemlich weit weg liegt, aber mal gucken, ich denke langfristig vielleicht auch möglich ist, sind einzelne Straßen vielleicht auch eben autofrei zu machen, stärker wieder zu begrünen, einfach Stadt und Natur ein Stück weit auch wieder zu entgrenzen. Und diese Grenzen nicht so trennscharf zu halten. Da gibt es jetzt gerade zum Beispiel, sind wir dabei, einen Antrag zu schreiben mit dem BUND und mit der Lagune, die ja auch diese so eine Freifläche seit langem schon bespielen.
Diese Brachfläche, Werner-Ulwurm-Straße.
Hm. Genau, auch dort eben kulturelle Aktionen machen aller Art so. Zu versuchen, so ein Bürgernetzwerk herzustellen, um eben genau solche Themen stärker zu machen. Also wie kann Natur in die Stadt getragen werden?
Was waren denn so die beeindruckendsten Stationen bei deinen Auslandsaufenthalten? Du warst kurz in Kolumbien, Südostasien, Vietnam, Laos, in Indien, hast als Handwerker in Frankreich gearbeitet, Portugal, Spanien, als Verkäufer, du hast also als Bäcker, als Koch, wie kam es denn dazu? Du wolltest immer die Welt kennenlernen oder wie ist das passiert?
Ja, ich glaube, los ging das schon dadurch, dass ich, als ich noch in der Schule saß, meine Geschwister schon unterwegs waren. Und eigentlich so die Starke in der Familie war meine Schwester, die ist irgendwie sehr klar, die wollte sehr früh losziehen, die Welt kennenlernen, für sie sehr stark politisch motiviert. Dann saß ich in der Oberstufe in der 12. Klasse irgendwie in meinem Schulunterricht. Mein Bruder war 6 Monate in Südamerika unterwegs und dadurch wurde irgendwie immer klarer, okay, ich will auch das kennenlernen so. Und dann habe ich zunächst meine Schwester in Kolumbien besucht. Ich war sehr unsicher zu dem Zeitpunkt, daher wäre ich gar nicht irgendwie von selbst auf die Idee gekommen oder hätte gar nicht die Kraft gehabt zu reisen. Aber dann wollte mich mein Bruder mitnehmen nach Südostasien. Das war halt die erste längere Reise, da waren wir 3 Monate unterwegs. Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos, haben so eine Rundreise gemacht.
Kambodscha, Laos, und habt ihr da, wart da als Touristen unterwegs oder habt ihr da auch schon gearbeitet?
Nee, an der Stelle als Touristen unterwegs, aber eben, und das was für mich so eklatant war, einfach eine ganz andere Kulturen kennengelernt, auch wenn nur Einblicke, ne? Also sehr kurz, häufig an den einzelnen Orten und trotzdem, ich glaube, dass das für mich Radikalste war, Menschen zu sehen, die zum einen es zulassen, dass man sie anschaut. Das war wahrscheinlich die bedeutsamste Erfahrung für mich. Dass man ihnen in die Augen schauen darf und so ein Moment von irgendwie Blickaustausch stattfindet. Irgendwann fängt hier einer von beiden an zu lächeln, der zweite lächelt zurück und irgendwie, dann geht man auseinander und es ist aber so ein schöner Moment. Dann kam ich zurück nach Deutschland und wollte das weiterleben und habe aber festgestellt, das funktioniert nicht. Ich selbst kann es nicht stark genug und die Menschen gegenüber wollen das gar nicht. Und ich glaube, ja, um so auf die Frage zu antworten, was ist sozusagen der Beweggrund oder so, ich glaube, das ist einer der großen Beweggründe gewesen. Ich will weiter reisen, um irgendwie diese Form der Kommunikation zu erlernen. Und zum anderen ein Gefühl, was in Deutschland irgendwie schon vorher da war, irgendwie geht es uns unglaublich gut und gleichzeitig unglaublich schlecht. Das wurde sehr stark bestärkt in gerade eben den ganz armen Ländern, die ich gesehen habe, also gerade Kambodscha, was wirklich ja auch eine ganz schlimme Geschichte hat, also dadurch auch nicht diese Entschuldigung Deutschland, Nationalsozialismus und alles, was da irgendwie seelisch passiert ist. Kambodscha hat eine mindestens genauso schlimme Geschichte, für die es nicht wissen, einfach ein krasser Massenmord, der da stattgefunden hat, eine radikale irgendwie Kommunismus, der versucht wurde, der aber einfach ja extrem gescheitert ist. Und da festzustellen, okay, diesen Menschen, die scheinen einfach viel glücklicher zu sein. Sie scheinen viel mehr im Leben zu stehen, obwohl sie nichts haben. Und das hat mich dazu gebracht, einfach weiterreisen zu wollen, die Welt besser kennenlernen zu wollen und dadurch auch mich selbst. Und das war für mich, wenn man so will, so eine Bildungsreise oder eine Bildungszeit. Ich wollte damals auch nicht studieren, das war irgendwie nicht meins. Und habe einfach Fragen in meinem Kopf gehabt, die ich das Gefühl hatte, nur durchs Reisen beantworten zu können.
Wahrscheinlich sind da noch mehr Fragen dazugekommen, nehme ich an. Das ist immer so, wenn man glaubt, Antworten zu finden, kommen dann noch mehr Fragen dazu. Ja. Aber so ist das vielleicht. Du hast in Mexiko als Handwerker, als Koch und als Bäcker gearbeitet. In Mexiko, da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also so meine Vorstellung, also Mexiko ist hartes Pflaster oder ist das so eine Klischee-Vorstellung?
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchen Gegenden und unter welchen Aspekten. Ich war besonders im Süden. Also die bei 2 Bundesstaaten, wo ich viel Zeit war, war Oaxaca und jetzt kann ich nicht auf die Stadt heißt San Cristóbal. Ja, nee, das Bundesland habe ich vergessen.
Aber dann was hast du da genau gemacht? Dann in einer kleinen Bäckerbude oder als Koch? Da kommt irgendwie so ein Deutscher und der soll da den Mexikanern was kochen oder wie lief das?
Das lief eher alles so irgendwie von allein. Ich war in einem Gasthaus, was ich sehr nett fand, in der Stadt Oaxaca. Hab dort für mich irgendwie immer gekocht und ein paar Freunde, die ich dort kennengelernt habe, hab dann die Besitzer, die sehr jung waren, mal eingeladen zum Essen, als wir zu viel hatten und die haben mir dann angeboten, dort einfach das anbieten zu können, für die Menschen, die dort sind, kochen zu können und darüber mein Auskommen verdienen zu können. Und so waren eben meine Reisen. Ich musste immer irgendwie gucken, wie komme ich über die Runden. Und in Mexiko haben sich einfach viele kleine Jobs ergeben, die jetzt, also Koch ist vielleicht in unserem Sinne ein zu ausgebildeter Beruf, als dass ich den ohne Ausbildung machen könnte. Aber das war so eben, so war auch der Bäcker. Ich bin in einer kleinen Bäckerei gelandet, wahrscheinlich meine schönste Zeit überhaupt, am Strand, kein Strom, ein Ofen mit Holz beheizt, ein kleines Team von Leuten, was immer auch irgendwie viel Wechsel dort war. Ich war dann Bäcker, habe irgendwie mich darum gekümmert, morgens das Brot zu machen, was dann von den Verkäufern an die Strände getragen wurde und dort verkauft wurde. Ja, eben sehr, sehr entschleunigt, könnte man sagen, sehr konsumreduziert, eben durch keinen Strom natürlich auch kaum Ablenkung, also irgendwie weder Musik gab es nur, wenn sie selbst gemacht war. Natürlich gab es keine Rechner, kein Licht, um irgendwie auch abends noch zu lesen oder sowas. Und solche
Und das Kontexte war deine schönste, die schönste Zeit für dich?
Eine der schönsten, ja. Doch.
Und du hast in Spanien, in Portugal als Handwerker, was hast du da gemacht?
Ich habe zum einen den Großteil meiner Reisen ich habe Häuser renoviert mit meinem Vater zusammen, habe dadurch mein Geld verdient, um meine Reisen zu finanzieren. Und das war so von, mein Vater hat ein bisschen von allem gemacht, Innenausbau, Renovierung, Isolierung, Boden verlegen, all sowas. Und in Spanien und Portugal habe ich sowas eben auch ein bisschen weitergemacht, da wo es sich angeboten hat, wenn Leute gerade irgendwie dich kennengelernt haben, dabei waren oder so, einfach ein bisschen mitzumachen. So liefen viel meiner Reisen, lief auf so einem Austausch irgendwie arbeiten für Kost und Logis, was aber eben wenig organisiert war. Also ich hatte nicht im Voraus Strukturen, sondern ich bin losgezogen, habe irgendwie Leute kennengelernt und habe geguckt, was sich ergibt.
War der größte Kulturschock Indien oder was?
Auf eine Art schon. Ich glaube, der größere war Kambodscha, weil es früher war und ich dadurch schon mal ein bisschen abgehärtet wurde. Also irgendwie diese erste Reise in Südostasien war so radikal, hat mich so durchgeschüttelt, dass dann Indien nochmal vielleicht verschärft war in dem kulturellen Unterschied, aber ich selbst nicht mehr oder schon desensibilisiert wurde oder sowas. Also einfach schon mehr gewöhnt daran war, einen großen Unterschied zu erleben.
Mhm. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Ländern? Es ist ja zu beobachten, also wenn man jetzt zum Beispiel nach China schaut, da ist das Streben nach Konsum, nach mehr der Turbokapitalismus unter der Führung der kommunistischen Partei, kann man sich ja da anschauen. Du hast in vielen Ländern, wo es so boomt, also genau das passiert, was du eigentlich verhindern willst, wo du sagst, das ist eigentlich der Tod für unsere Gesellschaft, wenn es immer um mehr geht, um größeren Ressourcenverbrauch, um mehr Konsumgüter. Hast du das in den einzelnen Ländern erlebt und wo sind da die Unterschiede?
Das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, was ich sehr spannend fand, war auch auf dieser ersten Reise, vier Länder, recht klein, recht nah beieinander und doch kulturell sehr unterschiedlich. Also Thailand schon touristisch sehr, sehr stark erschlossen, dementsprechend auch in ihrem Konsum und ihrem Lebensstil, ich sag mal, der westlichen Welt näher. Dann Kambodscha total verarmt, kaum Strukturen da, alles sehr, sehr vereinfacht. Die Menschen dementsprechend sehr offen und nah und irgendwie eben nicht, also irgendwie, ne, wenn man wenig hat, hat man auch wenig zu verlieren und kann vielleicht offener mit Menschen umgehen. Und dann war irgendwie ein harter Schock Vietnam. Eigentlich sozusagen denkt man ein kommunistisches Land, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viel Werbung in einem kommunistischen Land existiert und wo die Menschen sehr darauf gedrillt sind, auch die Touristen auszunehmen. Also es scheint fast schon eine kulturell organisiertes, wir nehmen den Touristen aus und nur die alten Menschen scheinen sich dagegen zu wehren. Es war noch ein bisschen früher, ne? Das war Anfang der 2000er. Ich glaube, ich selbst habe noch nicht so einen Blick dafür gehabt, wie irgendwie diese Globalisierung sich überall sozusagen reinfrisst und die Lebensstile auch verändert. Dadurch kann ich die Frage, glaube ich, nicht wirklich beantworten.
Habe ich auch nicht erwartet, aber es gibt ja doch dann schon Unterschiede. Also man sagt, also hier geht es noch besonders heftig, wollen die so leben, wie wir wollen, wie wir leben, ja. und jagen dem eigentlich nach. Das ist ja das, was mir manchmal den Mut nimmt, wo ich sage, wir versuchen jetzt hier im Kleinen über Globalisierung zu reden, über Wachstum zu reden und brauchen eigentlich null Wachstum, aber in anderen Ländern passiert eigentlich das Gegenteil. Ja. Das ist eine schwierige Balance, oder?
Ja, das ist das, was mir auch immer wieder das Gefühl gibt, eigentlich weiß ich gar nicht, wie wir überhaupt eine Chance haben sollen. Ich glaube, dass da auch das Hauptproblem ist, dass wir das ja jahrzehntelang vorgelebt haben und da musste ich jetzt auch irgendwie an eine Situation denken. Ich stehe in Laos, in einem winzigen Dorf, da gibt es eigentlich keinen Strom, es gibt nur so einzelne Generatoren und irgendjemand hatte scheinbar einen Fernseher. Und man muss sich die Hütten dort so vorstellen, dass da überall Löcher drin sind, weil das einfach nur so Bambusgeflecht ist. Und vor der Wand standen 30 Menschen und guckten durch diese Löcher, um irgendwie einen Blick auf den Fernseher zu bekommen. Und dieser Blick auf den Fernseher ist halt sozusagen der Blick in die Welt, der Blick in diesen und dann ja auch noch völlig verzerrt. Ne? Irgendwie das, was wir an Reichtum und an glücklichen Menschen und an schönen Menschen im Fernsehen sehen, das ist ja nicht die Welt, wie wir sie hier kennen. Aber das ist sozusagen das, wie diese Kulturen einen Einblick in unsere Welt bekommen. Und dementsprechend wollen sie natürlich auch sich diesem Reichtum nähern. Und ja, fast schon zwangsläufig entsteht da diese Begierde nach diesem Lebensstil, der, wenn man ihn hier erlebt, ja nicht so schön ist, wie man das erstmal irgendwie denkt. Und gut, dass dadurch dann dieses Rennen stattfindet und dass wir, aber ich glaube deswegen nochmal mehr, sind wir in der Verantwortung. Wir haben sozusagen diesen Lebensstil geprägt und dementsprechend sind wir auch in der Verantwortung, einen neuen Lebensstil zu prägen und damit irgendwie voranzugehen und Beispiel zu sein.
Jetzt wollte ich hier nicht runterziehen, aber es ist, kommt einem manchmal dann so vor, man denkt, ach, wie hat das, braucht es nicht erstmal den Zusammenbruch, bevor irgendwie wir munter werden, wer weiß. Du hast deinen Lebensmittelpunkt in Erfurt gefunden, hast deine Familie gegründet, hast Freunde, willst irgendwie hier bleiben, willst auch was tun, deswegen hast du die Transition Town Initiative gegründet. Im Kleinen willst du was anfangen und kommen wir mal noch zu den konkreten Dingen, die in den nächsten Tagen laufen. Mhm. Leute, die deinen Mut, deinen Optimismus, der auch mal wieder gepaart ist vielleicht von Niedergeschlagenheit, aber den Optimismus hast du ja scheinbar. Wenn Leute das mit dir teilen wollen, an wen können sie sich wenden? Und
wir sind im Steinhaus, sitzen da an einem großen Tisch zusammen, kann man einfach mal einen Einblick kriegen, wer sind die Menschen, die das gerade irgendwie zu gestalten versuchen. Also die ganzen nächsten Wochen immer über dienstags.
Mitmachen und sind auch neue Ideen gefragt. Also ich sage, Mensch, gerade das Thema Kleidung fällt mir ein. Das ist ja, viele denken ja, wenn ich meine alten Sachen in den Kleidercontainer stecke, dann tue ich was Gutes. Ja. Das ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich zerstöre ja im Grunde das Handwerk in den Ländern, wo es hingeht. Ja. Ist auch ein verbreiteter Irrtum.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Du hast ja schon genau das benannt. Die Märkte werden zerstört, weil billig Kleidung irgendwie ankommt. Deswegen eben der Ansatz zu sagen, okay, häufig ist die Kleidung ja gut, also man steckt ja auch nur die Kleidung in den Kleidercontainer, die nicht irgendwie mit Löchern behaftet ist oder so. Und Kleidertauschparty ist einfach der Gedanke, wir können irgendwie Räume schaffen, ich bringe meine alten Klamotten mit und komme neu eingekleidet wieder raus. Und das ist ein Thema, obwohl es das ein bisschen in Erfurt auch gibt, die irgendwie auch umsonst laden und so, trotzdem das stärker zu schärfen. Also das ist momentan noch eine sehr linkspolitische Veranstaltung sozusagen, oder dieser, es gibt diesen einen Laden, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Im Veto?
Genau, genau.
In der Tromsdorfstraße?
Hm. Genau. Und solche Themen stärker in den Mainstream zu bringen, das wäre irgendwie für uns ein Thema. An sich, die Transition Town lebt davon, dass Menschen Ideen einbringen, im besten Fall eben ein paar Mitstreiter finden und dann einfach etwas starten, was auch immer. Wie jetzt eine kleine Filmaktion, einen Garten, einen kleinen Laden, eine kleine Party, was auch immer. Aber deswegen sind wir suchen nach Menschen, die Lust haben zu gestalten. Also Transition Town ist einfach wirklich, ich gestalte meine Stadt selbst. Und jeder, der irgendeine Idee hat, ist sehr herzlich eingeladen. Klar, dann ist immer, viele Ideen werden natürlich auch nicht umgesetzt, weil man auch irgendwie Mitstreiter braucht, die ähnlich motiviert sind. Aber trotzdem ist das Ziel, ein Netzwerk zu stricken von Menschen, die alle Lust haben, irgendwie die Stadt zu gestalten und dadurch es auch zu vereinfachen. Also häufig braucht es ja gar nicht, man muss ja gar nicht 20 Leute sein, um die Idee umzusetzen, aber alleine ist es auch schwer möglich.
Also es muss nicht nur Bürgergärten oder Urban Gardening sein und Energieversorgung autarke, das kann also mehr sein.
Das kann viel mehr sein.
Also auch Kultur, sagen, genau. Ich stell was auf die Beine.
Es geht eigentlich einfach besonders darum, regionale Netzwerke zu stärken und eben auch, also zum Beispiel ein kleines Festival oder sowas. Ne? Da ist es in den meisten Fällen, so wie es heutzutage aufgebaut ist, dann gibt es eine Lightshow, dann gibt es dies und jenes. Ist einfach, dann kommen die Bands aus sonst wo an und wir haben auch wahrscheinlich in der Stadt recht gute Musiker.
Oh ja.
Und dementsprechend ist der Gedanke einfach immer nur, wir machen Veranstaltungen, wir leben etwas, was wir in diesem Leben sozusagen gewöhnt sind zu leben, egal ob im Ressourcenverbrauch oder auf Party oder was auch immer, was aber stärker darauf zurechtgeschnitten ist, dass es einen geringen Ressourcenverbrauch hat und das beinhaltet natürlich auch, dass zum Beispiel eine Musiker nicht quer durchs Land oder quer durch die Welt muss, um erstmal überall irgendwo aufzutreten, sondern vielleicht nur mit seinem Fahrrad irgendwie um die Ecke fahren kann.
Kommen wir mal zu einem Image genau dieser Bewegung, weil das natürlich immer in Verbindung gebracht wird mit der Verzichtsbewegung. Jetzt kommt dieser Vidal und sagt, ich soll mit meinem Fahrrad und meiner Gitarre ein Konzert geben und nicht nach Hamburg fahren und das darf ich dann wieder nicht. Ich darf dann nicht in Urlaub fliegen, ich darf nicht zu meinen Freunden besuchen, ich darf im Supermarkt das Fleisch nicht kaufen, ich darf das nicht machen, ich darf mit meinen Freunden nicht grillen, ich darf nicht. Ist das ein Teil des Problems, dass das Image immer, das sind doch die verbissenen Müslis, die irgendwie mir verbieten wollen, wie ich zu leben habe?
Das ist wahrscheinlich ein großes Problem, ein ja, großer Teil des Problems. Das war ja auch in der Umweltbildung jahrelang so, wir erzählen euch einfach nur all das, was ihr nicht darf. Erstens kriege ich dadurch keine Ideen, was ich dann überhaupt machen soll, wenn ich das nicht darf. Und zweitens macht das einfach keine Lust. So, das macht keinen Spaß. Und deswegen ist ein Ansatz zu sagen, okay, wir müssen vielleicht gar nicht so sehr darauf gucken, was darf ich nicht. Wir können schon ein Stück weit darauf gucken, was sind Bedingungen, die irgendwie problematisch sind in unserer Gesellschaft oder in unserem Verbrauch. Und deswegen diese Beispiele jetzt, okay, vielleicht eben nicht nach Hamburg zum Konzert, sondern in Erfurt selbst. Aber, und dann kann man eben gucken, wie kann eigentlich ein Konzert oder ein Festival oder sowas gestaltet sein, was auf geringen Verbrauch basiert. Weil vielleicht braucht es nicht die Mega-Lightshow, vielleicht geht es gar nicht darum. Vielleicht sind es andere Grundbedürfnisse, die der Mensch sucht, irgendwie erfüllt zu bekommen. Und dementsprechend einfach Rahmen zu schaffen, die aus Lust heraus entstehen, die trotzdem diese Themen im Hinterkopf haben, die diese nicht ausblenden, weil das ist schnell, ne? Gerade wenn ich alles nicht darf, dann scheiße ich drauf und mach's halt doch, weil ist mir alles zu anstrengend. Irgendwie geht es darum, so Zwischenwege zu finden und Zwischenlösungen zu finden, die sich dieser Problematik stellen und trotzdem nicht auf sowas wie Lebenslust verzichten.
Kommen wir mal zu dem politischen Aspekt, der auch eine große Rolle spielt bei der Ringvorlesung, die du angesprochen hast, wo es um das Wachstum geht. Das ist ja eigentlich der Kernpunkt. Neben dem kulturellen Wandel, wenn die Einsicht mal erfolgen sollte, wir können eigentlich nicht so weitermachen, kurz vor dem Zusammenbruch, braucht es ja ökonomische Modelle, es braucht ja ein Vordenken, es braucht ja eine politische Debatte und Diskussion. Wie wichtig ist das, dass man darüber auch streitet, was wir für ein Gesellschaftsmodell eigentlich haben wollen.
Ich glaube, dass das Zentrale ist. Ich glaube, das Problem ist auch da irgendwie, das ist Huhn- und Ei-Frage so ein bisschen. Wo fangen wir eigentlich an? Ich glaube, dass ein politischer Wandel jetzt gerade gar nicht möglich wäre. Also in unseren Strukturen nicht möglich wäre. Wenn irgendwie eine Partei, egal welche, sich jetzt vornehmen würde, wir verändern jetzt radikal das Land so, dass es irgendwie nachhaltig und zukunftsfähig ist, dann würden die Bürger auf die Straße gehen. Weil sie das nicht einsehen wollen würden, weil das würde an ganz vielen Stellen Verzicht heißen. Das würde von mir aus heißen, die Flüge würden extrem verteuert werden, weil sie einfach umwelttechnisch nicht klar gehen.
Autofahren wäre...
Genau, irgendwie erstmal überhaupt nicht mehr 180 auf der Autobahn, sondern maximal 120 und all solche kleinen Faktoren, weniger Fleisch und so weiter. Das würden die Leute nicht wollen. Das heißt, ich glaube, es geht irgendwie, wenn nur zusammen. Also auf einer Seite braucht es einen kulturellen Wandel in den Köpfen, die dann auch der Politik ermöglichen, dass überhaupt größere Maßnahmen umgesetzt werden. Also wenn irgendwie die Politiker das Gefühl haben, ich kann, und da hat auch dieser Dirk Messner hat ein sehr schönes Beispiel gebracht, in Bezug zum Rauchverbot. Das Rauchverbot selbst hat ganz viele Raucher eingeschränkt und war für sie nicht schön. Und trotzdem haben sie es akzeptiert. Akzeptiert besonders aus dem heraus, dass sie nicht sagen, ich selbst, also irgendwie die meisten haben für sich, ich schweife ein bisschen zu viel aus, egal, Mechanismen zu sagen, Rauchen ist zwar ungesund, aber ich habe ja meinen Opa, der ist 90 geworden. Das heißt, sie hören nicht für sich selbst auf zu rauchen, sondern sie hören für ihre Mitmenschen auf zu rauchen. Und genauso, glaube ich, wäre es auch auf anderen Themen möglich, zu sagen, okay, da gibt es den Bereich Fleisch. Und das heißt gar nicht, komplett auf Fleisch zu verzichten, sondern einfach nur den Fleischkonsum bewusster zu machen und vielleicht irgendwie zu reduzieren. Und so glaube ich, wenn wir der Politik vorleben und aufzeigen, wir sind bereit für einen Wandel, dann kann sie selbst auch Maßnahmen entwickeln, die diesen Wandel bestärken. Mhm. Aber deswegen geht es nur in Zusammenarbeit und da ist auch eine der großen Herausforderungen von Transition Town, mit der Stadtpolitik selbst ins Gespräch zu kommen, mit der Stadtverwaltung und dort Wege zu finden, wie die Stadt gemeinsam gestaltet werden kann.
Die Erfolge der Piraten, machen die dich hoffnungsvoll, dass du möglicherweise sagst, da gibt es ein Protestpotenzial, Leute wollen sich von anderer Politik, von der etablierten Politik verabschieden, auch wenn es jetzt in verschiedene Richtungen geht und man das noch gar nicht so fassen kann. Ist das für dich ein Hoffnungsschimmer?
Das auf jeden Fall. Überhaupt, was jetzt in den letzten paar Jahren irgendwie, auch dass die FDP so sehr sozusagen den Bach runtergeht, ist für mich ein Zeichen, dass Menschen einfach irgendwie begreifen, ein liberaler Markt funktioniert nicht. Und dass dann andere Parteien, wie gerade die Piraten, also dass die in so kurzer Zeit so groß geworden sind, zeigt mir schon, ist es ein Protestpotenzial da und wir wollen irgendwie was anderes. Und ich glaube, ich selbst stehe immer wieder in diesem Dilemma, was wähle ich jetzt eigentlich? Häufig hätte ich das Gefühl, am liebsten alles durchstreichen, weil irgendwie mich gar keine Partei zugehörig fühlt. Aber diese Handlung des sich erstmal gegen den Mainstream entscheiden, zeigt irgendwie auf, ja, wir brauchen was Neues. Und ich glaube, das gibt auch wieder Mut. Irgendwie auch für, keine Ahnung, für neue Parteien, für neue Strukturen, für neue Ansätze, die sagen, okay, da scheint es Menschen zu geben, die Lust haben, auch Neues auszuprobieren.
Lust haben, Neues auszuprobieren in Erfurt, da bist du auch hoffnungsvoll, obwohl wir ja so eine kleine, verhuschelte Stadt sind, wo es ja doch manchmal etwas bräsig oder verzagt zugeht, wo die politisch Verantwortlichen nicht gerade die großen Enthusiasten sind, um neue Dinge auszuprobieren. Hast du trotzdem das Gefühl, dass junge Menschen eine neue Kultur versuchen zu pflegen in Erfurt?
Ich habe das Gefühl, ja. Ich glaube, das sieht man im Kleinen, in den verschiedenen kleinen Orten, Bewegungen, die entstehen, sei es irgendwie kleine Filmfestivals wie dieses 16mm.
Ja, oder Föhn-Kulturfest, was jetzt gerade letzte Woche war, ne? Der Ausstellung, genau, die gerade läuft im Clubhaus der Energiearbeit, das sind so kleine Sachen.
Ja, ich glaube das andere, mit dem Hoffnungsvoll ist das immer so eine Sache. Ich habe, glaube ich, mich dazu entschieden, optimistisch zu sein, obwohl ich ganz viel pessimistische Tendenzen in mir habe und ganz häufig das Gefühl habe, irgendwie es wird nichts. Es ist sozusagen immer, vielleicht fast schon jeden Tag aufs Neue, die Entscheidung dafür, okay, ohne Optimismus wird es erst recht nichts. Das heißt, irgendwie muss ich mich bemühen, optimistisch zu bleiben, auch wenn immer wieder man an bestimmten Sachen scheitert. Und da steht natürlich die Politik und die Faktoren, die du gerade benannt hast, stehen dem auch im Weg. Klar, ließe sich vorstellen, dass das alles einfacher wäre, ist es, glaube ich, nicht nur in Erfurt nicht. Ich glaube, das ist in den meisten großen Städten so. Ich glaube, da haben Dörfer einen Vorteil, weil man sich besser kennt, solche Strukturen auch schneller irgendwie umzubauen. Für mich ist es die Entscheidung irgendwie, ja, ich lebe momentan hier, ob das jetzt noch die nächsten 10 Jahre ist, weiß ich gar nicht, aber trotzdem, ich lebe jetzt gerade in Erfurt und für die Zeit, die ich hier lebe, möchte ich dazu beitragen, dass diese Stadt ein Stück weit nachhaltiger wird, aber auch ein Stück weit mehr Lebens- und mehr natürliche Räume irgendwie in der Stadt existieren.
Es kämpft in dir und du kämpfst mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern zusammen und wer mitstreiten und mitkämpfen will, kann das gern tun. Sag bitte nochmal, wo und wann man euch kennenlernen kann.
Steinhaus, dienstags, jeden Dienstag nach der Ringvorlesung im Rathaus sind wir ab 19.30 Uhr im Steinhaus.
Den Link, der ist ein bisschen schwierig, transitiontownerfurt.jimdo.com, aber ein Link von Radio Frei macht es einfacher und dann kann man auch Kontakt aufnehmen, eine Mail schreiben, wenn ich eine Idee habe, euch treffen will, außerhalb der Möglichkeiten nach der Ringvorlesung und so weiter.
Wer da lieber irgendwie sozusagen einen persönlichen Ansprechpartner haben möchte, da stelle ich auch immer gern meine E-Mail-Adresse zur Verfügung. Also wer nicht an so eine unpersönliche Homepage schreiben will, meine E-Mail-Adresse, wo ich da zu erreichen bin, ist malo.vidal@gmx.de, wo ich dann auch immer irgendwie schaue, dass ich sozusagen weiter verlinke bzw. Menschen einlade, dazu ins Gespräch zu kommen.
malo.vidal@gmx.de ist deine Adresse, da kann man dich anschreiben, Reaktion, Kontaktaufnahme. Malo, danke, dass du da warst. Wir werden wieder voneinander hören, wenn es was Neues gibt von der Transition Town Initiative Erfurt. Dir noch einen schönen Tag, alles Gute für deine Arbeit und mach's gut.
Danke.
Tschüss.